Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Die Themen: Rumänien. Auch Jugendliche nehmen am ökumenischen Treffen in Hermannstadt teil. Ein jugendlicher Teilnehmer erzählt, was er dort einbringen möchte. Kanada. Nach dem Treffen von Bush, Calderon und Harper fordern die Bischöfe eine gerechtere Umverteilung der Güter und den Respekt der Menschenrechte in Nordamerika. Serbien. Erstmals ein katholisches Priesterseminar im mehrheitlich orthodoxen Land. Der Erzbischof von Belgrad betont, die Ausbildungsstätte soll den ökumenischen und interreligiösen Dialog fördern. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie herzlich Mario Galgano. Zuerst gibt es Nachrichten, heute mit Gudrun Seiler.
Wenn ein Embryo behindert sei, müsse das nur ein Grund mehr sein, ihm zu helfen. Mit diesen Worten reagierte der oberste vatikanische Lebensschützer auf den Fall einer selektiven Abtreibung eines behinderten Kindes in Italien. Bei einer Zwillingsschwangerschaft war bei einem der Embryonen Down-Syndrom diagnostiziert worden. Die Mutter bat, das behinderte Kind abzutreiben, doch der Arzt tötete aus Versehen das gesunde Kind. Für die Kirche ist jedwede selektive Abtreibung inakzeptabel, erinnerte Bischof Skretscher, der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben. Der Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Sen Se-kyun, sieht im Schreiben des Papstes an die chinesischen Katholiken einen wichtigen Schritt zur Einheit der Kirche. Allerdings bedauerte er, dass Chinas Behörden die Internetseiten, die den Brief des Papstes veröffentlichten, offline stellten. Die patriotischen Bischöfe seien im Hinblick auf den Brief zwar nach Peking zitiert worden, dort seien aber nur das Verbot auferlegt worden, sich öffentlich zu dem Schreiben des Papstes zu äußern. Ansonsten habe es keine Konsequenzen gegeben, kritisierte der Kardinal. Die Kirche von Hyderabad in Indien bezeichnet die jüngsten Terroranschläge als Akt der Feigheit. Zwei Bombenexplosionen hatten am Samstag in der Hauptstadt des südindischen Bundesstaates Andhra Pradesh 42 Menschen getötet und über 60 verletzt. Die Ermittler vermuten islamische Extremisten hinter dem Anschlag in Hyderabad. Édouard Gagnon, früherer kanadischer Kurienkardinal, ist tot. Er starb in der Nacht zum Sonntag in Montreal im Alter von 89 Jahren, wie aus einem am Montag veröffentlichten Beileidstelegramm von Papst Benedikt XVI. Hervorgeht. Benedikt bekundet seine Anteilnahme für den Tod des treuen Dieners der Kirche. Solange Christen sich in fast allen islamischen Ländern verstecken müssen, sollten Muslime in Ländern wie dem unseren auf städtebaulich dominante Moscheen verzichten. Das betont der Grazer Diözesanbischof Egon Capellari. Er sei selbstverständlich dafür, dass Moslems, wenn sie die demokratische Rechtsordnung respektieren, auch in einem christlich geprägten Land wie Österreich gemeinsam beten können und dafür geeignete Räume haben. Er warnt aber auch von muslimisch dominierten Staaten, dass sie Anhängern anderer Religionen Recht und Raum zur Ausübung ihres Glaubens geben, so Capellari.
Das waren die Tagesmeldungen. Die deutsch geprägte europäische Kulturhauptstadt Hermannstadt oder auf Rumänisch Sibiu ist Austragungsort der dritten europäischen ökumenischen Versammlung, die vom 4. bis 9. September stattfindet. Das dritte europaweite Treffen von Katholiken, Protestanten und Orthodoxen findet erstmals in einem orthodoxen Umfeld statt. Mit dem multikonfessionellen Sibiu verbinden sich große Hoffnungen für die Ökumene in Europa. Nicht nur katholische Kardinäle und Bischöfe oder orthodoxe Metropoliten und evangelische Landesbischöfe werden dabei sein. Unter den 3.500 Teilnehmern werden auch Vertreter der europäischen Jugend mitmachen. Unter ihnen ist auch der 24-jährige Sebastian Ulbrich.
Diese Konferenz ist die erste ganz große Konferenz, wo ich hinfahren darf, wo ich nominiert bin. Und ich erwarte eigentlich persönlich, dass ich sehr viele neue Leute kennenlerne, aber dass ich vor allem auch die Vielfalt der christlichen Religion in Europa kennenlerne, dass ich mit den anderen Jugendlichen, die sich ja vorher auch schon mal getroffen haben, zusammentreffen kann, mich mit denen austauschen kann, aber auch eigene Impulse aus der Jugendarbeit hier in Deutschland mitnehmen kann, vor allem für ein christliches Miteinander unter den Kirchen. und dass wir in Europa gut auftreten und vor allem die Botschaft Christi in die Gesellschaft reintragen.
Sebastian Ulbrich ist Thüringer Landesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Er fährt als Delegierter der Deutschen Bischofskonferenz nach Sibiu.
Mein Gepäck ist auf jeden Fall, dass ich auf den Freiheitsbegriff hinweisen möchte bei der Konferenz Sibiu, weil ich denke, dass die Europäische Union den Freiheitsbegriff in Europa sehr, sehr hoch ansetzt. Und ich aber glaube, dass es keine völlige Trennung von Kirche und Staat geben darf.
Die Kirchenvertreter werden in Rumänien verschiedene Themen über die Zukunft Europas sprechen. Deshalb sei es sehr sinnvoll gewesen, auch Jugendliche einzuladen, so Ulbrich.
Ich glaube, die Stärke ist, dass die Jugend auch die Zukunft ist von Europa und dass die Jugendlichen auch die Baumeister in unserer Zukunft sind und dass Jugendliche manchmal völlig neue Ideen haben, die leider nicht gehört werden und dass Jugendliche, gerade wenn sie die Chance haben, auf so einem Podium aufzutreten, dort ihre Ideen in der Öffentlichkeit preisgeben können und dort sagen können, was sie denken, was sie fühlen, und mit ihren manchmal sehr guten Ideen einfach auch Fortschritt bringen.
Was die Hoffnungen für die Ökumene betrifft, so möchte der 24-jährige Thüringer realistisch bleiben.
Für mich bedeutet Ökumene, dass wir als Kirchen, also gerade weil ich hier in der Diaspora lebe, gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten sollten, vor allem auch gemeinsam ein christliches Menschenbild in der Gesellschaft zu verbreiten. Aber Ökumene bedeutet für mich nicht, dass wir auf Teufel komm raus sozusagen die Einheit vorantreiben. Also ich möchte nicht in Sibiu diskutieren über eine gemeinsame Eucharistie, weil ich glaube, und das ist nicht möglich, aber ich glaube, wir müssen andere Wege finden, trotz der Trennung zusammenzuarbeiten, gemeinsam sozusagen in der Öffentlichkeit aufzutreten.
Auch im nächsten Beitrag geht es die Ökumene. Die römisch-katholische Kirche in Serbien hat erstmals in ihrer Geschichte ein eigenes Priesterseminar. Serbische Priester müssen daher nicht mehr im Ausland ausgebildet werden. Vergangene Woche wurde nämlich der Grundstein für das erste katholische Priesterseminar in Serbien gelegt. Im mehrheitlich serbisch-orthodoxen Land leben rund 500.000 Katholiken. Julia Herrmann berichtet.
Wenn ein junger Katholik im ehemaligen Jugoslawien römisch-katholischer Priester werden wollte, musste er in ein Priesterseminar im Ausland gehen. In Titus viel Völkerstaat gab es keinen Platz für eine Ausbildungsstätte im serbischen Teil. Die Idee, eine Ausbildungsstätte für Priester in Serbien, kam erst nach dem Zerfall Jugoslawiens 1991. Der Kosovo-Krieg und die Milosevic-Ära hinderten dieses Vorhaben. Der Grundstein für das erste Priesterseminar in Serbien wurde nun vergangene Woche gesetzt. Eine besondere Freude ist es für den Erzbischof von Belgrad und Vorsitzenden der Internationalen Bischofskonferenz St. Kyrill und Methodius Stanislav Vojceva. Eine Ausbildungsstätte im eigenen Land sei wichtig, so der Erzbischof.
Für die Priesterkandidaten, Ordensleute, dann permanente Formation der Priester, aber auch für das Studium des Dialoges zwischen katholische und orthodoxe Kirche, die Mehrheitskirche ist, aber auch als eine Unterstützung für den interreligiösen Dialog mit Juden, mit Muslimen, die da schon verschiedene Jahrhunderte stehen.
Das Priesterseminar in der Stadt Subotica in der Vojvodina soll bereits im akademischen Jahr 2008-2009 eröffnet werden. Das katholische Hilfswerk Kirche in Not hat den Bau des Seminars bisher mit 250.000 Euro unterstützt. Die serbisch-orthodoxe Kirche begrüßt den Bau des Priesterseminars ideell. Dazu Erzbischof Hojceva.
Was betrifft diesen Priesterseminar, man kann nicht sagen, dass hier bei Ausbau serbisch-orthodoxer Kirche besonders finanziell unterstützt, sondern sicher sind noch immer viele offene Fragen, weil Vergangenheit, wie ist es allen bekannt, in 90er Jahren war es nicht einfach. Und wir sind jetzt in dieser Situation, diese schreckliche Geschehnisse zu überwinden. Und darum, wir planen jetzt besonders diese persönlichen Kontakte, freundliches Dialog. Und wir brauchen einen solchen Priesterseminar.
Aufgrund jahrhundertelangen Drucks aus weiten Teilen des katholischen Klerus in den serbischen Ländern betrachten sich heute die meisten Katholiken serbischer Herkunft als Kroaten. Ein katholisches Priesterseminar in Serbien soll solche Einstellungen beseitigen.
Jetzt ist ganz neue Situation. Wir gehören zu verschiedenen ethnischen Minderheiten, genau in diesem Sinne, Zusammenarbeit, ökumenischer Dialog, unsere Verantwortung für die Zukunft.
Und nun überqueren wir den großen Teich. Die Staatschefs von Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko haben sich vergangene Woche im malerischen Montebello in Kanada getroffen. Das Gipfeltreffen der Staatsmänner fand im Rahmen der sogenannten Partnerschaft für Sicherheit und Wohlstand statt. Globalisierungsgegner kritisieren dieses Treffen, da es ihrer Meinung nach einzig um die wirtschaftlichen Interessen der USA gegangen sei. Auch die katholische Kirche in Kanada zeigte sich skeptisch. Die kanadische Bischofskonferenz hatte den Teilnehmern dieses Treffens einen Brief geschrieben. Ein Beitrag von Gudrun Seiler.
Unter dem Druck des zunehmenden globalen Wettbewerbs wollen die USA, Kanada und Mexiko wirtschaftlich enger zusammenrücken. Das kündigten die Regierungschefs der drei Länder am vergangenen Dienstag im kanadischen Montebello an. Der Ort befindet sich in der Diözese Gatineau. Seit einigen Jahren treffen sich die Staatschefs der USA, Mexikos und Kanadas regelmäßig.
I would call Karl Rove a dear friend. We've known each other.
Bei den Dreiertreffen geht es vor allem um wirtschaftliche Fragen. Für den Erzbischof von Gatineau, Roger Ebacher, sollten aber vielmehr die Bekämpfung der Armut und der sozialen Ungerechtigkeiten Priorität haben. Deshalb hat die Bischöfliche Kommission Kanadas für Gerechtigkeit und Frieden einen Brief an die Teilnehmer des Gipfeltreffens gerichtet.
La lettre à la fois cherche à encourager nos gouvernements.
Der Brief möchte einerseits den Regierungen unsere Unterstützung zusichern. Wir sollten die Integration der Menschen in diesem Erdteil nicht vergessen. Bei den bisherigen Treffen wurde nicht viel dafür getan. Andererseits möchten wir auch auf die demokratischen Defizite solcher Treffen hinweisen. Hier in Montebello waren nur Bush, Calderon und Harper. Das sind aber nur die wirtschaftlichen Akteure.
Auch Bushs Lieblingsthema stand im Mittelpunkt der Gespräche. Die internationale Sicherheit sei weiterhin vom islamischen Terrorismus gefährdet, sagte Bush. Die kanadischen Bischöfe verurteilten in ihrem Brief jegliche Art von Gewalt und unterstützten die internationalen Abkommen im Bereich Sicherheit.
Aber diese Art von Sicherheit kann auch Schwierigkeiten verursachen. Das kann zu Problemen im Bereich Einwanderung oder Flüchtlinge führen. Das betrifft vor allem arme Menschen. Wir Bischöfe haben auch andere Problemfelder aufgezeigt, wie den Landbesitz oder den Zugang zu Medikamenten. Das ist für den ärmeren Bevölkerungsteil bei uns wichtig. Und da ist es meiner Meinung nach nicht richtig, wenn man nur von den wirtschaftlichen Aspekten spricht.
Neben den wirtschaftlichen und sozialen Aspekten weist Erzbischof Ebacher darauf hin, dass in Nordamerika verschiedene Völker leben. Beim Zusammenleben ist der Respekt vor den Menschenrechten wichtig, so der Erzbischof. Dazu gehört auch die Religionsfreiheit.
Nun, es ist fundamental, dass auch alle anderen Menschenrechte, wie die kulturellen Rechte oder die Rechte in der Arbeitswelt, berücksichtigt werden. Nicht zu vergessen sind auch die Rechte der autochthonen Bevölkerungen. Wir vergessen das oft. Das sind wichtige Völker hier in Nordamerika. Das gilt sowohl in Kanada wie in Mexiko oder den Vereinigten Staaten. Diese Menschen müssen wir besonders respektieren. Das scheint mir sehr wichtig zu sein.
Wir überqueren den großen Teich zurück und machen Halt in Nordirland. Ende Juli zogen nach 38 Jahren die britischen Soldaten aus der Region ab und überließen die Sicherheitsaufgaben der nordirischen Polizei. Rund drei Wochen nach dem Abzug zieht der Erzbischof von Dublin eine erste Bilanz. Pater Max Capabianca berichtet.
Die Menschen in Nordirland sehnten sich nach Frieden. So lautet die Antwort des Erzbischofs von Dublin, Diarmuid Martin, auf die Frage, weshalb der Friede in Nordirland jetzt hält. Nach rund drei Wochen zieht der Erzbischof eine positive Bilanz, auch wenn der Weg zur Lösung des Nordirland-Konfliktes sehr lang war.
Il processo di pace in Irlanda del Nord è stato accompagnato, questo è anche molto importante.
Der Friedensprozess in Nordirland erreichte seinen Höhepunkt, und das ist wichtig zu betonen, durch das erfolgreiche Referendum im Jahre 1998. Diejenigen, die jahrelang gesagt hatten, sie würden im Namen des Volkes sprechen und die ihre terroristischen Tätigkeiten dadurch bekräftigten, dass sie Gewalt im Namen des Volkes ausüben würden, wurden vom Volk selbst demontiert.
Sono stati scongiurati dal popolo stesso.
Eine Schlüsselrolle für den Frieden spielen die Menschen vor Ort. Doch auch die Kirche hat viel für den Frieden beigetragen, sagt Erzbischof Martin.
Das Volk hatte sich klar für den Frieden ausgesprochen. Eine andere Sache ist, dass es Leute gibt, die glauben, dass der Nordirland-Konflikt ein Religionskrieg war. Das stimmt nicht, denn Nordirland war jahrelang ein Wirkungsbereich der Ökumene und der Versöhnung.
Erzbischof Diarmuid Martin sprach vergangene Woche anlässlich der Versammlung von Comunione Liberazione in Rimini über den Friedensprozess auf der irischen Insel.
Während in Nordirland endlich Frieden herrscht, ist die Lage im Heiligen Land sehr unstabil. Im Gazastreifen gebietet die Hamas über die Gewehre, aber nicht über die Kassen. Unter Boykott von Außen- und Grenzsperren leiden aber nicht nur die Hamas-Anhänger. Angesichts der Not klagt der Franziskaner Kustos im Heiligen Land Pier Battista Pizzaballa die europäischen Staaten an, sie engagierten sich nicht genügend für Frieden im Nahen Osten.
Die Lage ist wirklich erschütternd. Europa ist politisch und wirtschaftlich gesehen der einzige Ort, an dem man in der Lage ist, den Nahen Osten zu begreifen, weil das Verhältnis zwischen Nahem Osten und Europa seit Jahrhunderten besteht. Mehr als andere Regionen der Welt könnte Europa jetzt bei der Suche nach einem Ausweg helfen.
Die Fatah werde nun im Gazastreifen von der Hamas unterdrückt, so wie die Hamas im Westjordanland von der Fatah unterdrückt werde. Europa müsse nun endlich eingreifen.
Leider geschieht das nicht, vor allem weil der Kontinent sehr gespalten ist. Die einen haben Angst, in ein Wespennest zu stechen. Andere Politiker halten sich aus dem Nahen Osten heraus, weil alles, was sie hier tun, auch die Religion betrifft. Im Namen der Laizität bemühen sie sich also um Distanz.
Israel hat in der Zwischenzeit 75 Palästinensern eine Transitgenehmigung zur Reise aus dem Gazastreifen ins Ausland gewährt. Sie überquerten an diesem Sonntag den Grenzübergang Erez, um von Israel aus nach Ägypten und dann zu ihrem jeweiligen Reiseziel zu gelangen. Dabei handelt es sich um Palästinenser, die Arbeits- oder Studienplätze im Ausland nachweisen konnten. Viele von ihnen haben bereits einen Wohnsitz im Ausland und besitzen häufig auch ausländische Staatsbürgerschaften. Das war Weltkirchenmagazin. Durch die Sendung führte Mario Galgano. Eine gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.